Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Freitag, der 20. Juni 2025. Willkommen zum 46. Mikrogespräch. Heute wollen wir einen Blick aufs Klima werfen oder mehr den Zustand, den unsere Gesellschaft dem Klima beimisst oder eben auch nicht beimisst. Und dazu begrüße ich recht herzlich Lea Bonasera.
Hi, danke, dass ich hier sein darf. Sehr schön.
Lea, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Lea Bonasera und ich schreibe gerade meine Doktorarbeit zum Thema Protest und friedlicher ziviler Widerstand und forsche in dem Bereich. Und gleichzeitig bin ich auch in der Praxis tätig. Ich habe 2021 die letzte Generation mitgegründet. Bis 2023 war ich da auch aktiv und jetzt mache ich seit einem Jahr ein neues Projekt mit anderen Menschen. Das nennt sich Guter Grund und da versuchen wir, planetare Grenzen und Landwirtschaft zusammenzubringen. Beschäftige mich also mit dem Thema Protest und Klima sehr viel in der Theorie, aber auch in der Praxis.
Und jetzt hast du uns verschwiegen, dass du einen Podcast hast.
Ja, genau, einen Podcast mache ich auch mit meiner lieben Kollegin Dadilia. Und da sprechen wir auch über Protest. Tee und Taktik heißt der, könnt gerne mal reinhören. Und ich habe auch, um das nochmal daran anzuschließen, noch ein Buch geschrieben. Das heißt, die Zeit für Mut ist jetzt, wo es auch um die Effektivität von Protest und Widerstand geht, weil ich das Gefühl hatte, dass das medial oft gar nicht so durchkommt, was wir da alles für wissenschaftliches Wissen zu haben. Und Dadilia und ich versuchen eben mit dem Podcast auch daran anzuschließen.
Das werden wir dann auch noch verlinken und ja, vielleicht mal so ganz blöd der Einstieg, die Einstiegsfrage, wie geht's denn so dem Klima heute?
Dem Klima geht's schlecht. Also es ist ja kein Geheimnis, dass wir an den 1,5 Grad kratzen, dass man die Auswirkungen, ich meine, auf der ganzen Welt schon seit längerem merkt, jetzt in Deutschland ja auch. Vor ein paar Tagen kam eine Studie raus vom BUND, die gezeigt hat, dass der Grundwasserspiegel in Deutschland extrem gesunken ist und wir mit Wasserkonflikten hier in Deutschland immer mehr zu tun haben werden. Und ja, das Klima ist natürlich das eine. Ist aber auch nur eine der planetaren Grenzen. Da geht es eben auch viel um die Biodiversität, der was ein Thema ist, was ja total ausgeklammert wird, sehr viel leider. Ja, und insgesamt sieht die Situation einfach nicht gut aus. Das wissen ja die Naturwissenschaften schon seit Jahrzehnten und wir werden die Folgen immer weiter mehr merken in unserem Essen, in unserem Trinken. Und es geht darum, jetzt ins Handeln zu kommen. Also die Tatsache, dass es schlecht aussieht, ist, glaube ich, nichts Neues. Aber die Frage, wie wir jetzt damit umgehen können, ist das Wichtige.
Aber da fängt es ja schon an, ne? Also da gibt es dann Menschen, die sagen, ja, ist mir eigentlich egal. Oder sagen, ja, ich bin besorgt, aber ich tue nichts. Und dann gibt es Menschen, die sagen, okay, wir müssen was tun, aber wir sehen nicht das, was getan wird. Zu denen würde ich dich jetzt mal zählen. Das heißt, du siehst da einen Handlungsdruck, aus dem heraus du dann auch sagst, ich muss mich jetzt engagieren.
Genau, also ich sehe das schon als meine Aufgabe auch und auch aus einer moralischen Perspektive heraus, dass es eben wichtig ist, jetzt ins Handeln zu kommen, auch wenn, das ist ja das Problem, halt die Klimakrise oft abstrakt und in der Zukunft und für uns jetzt viele Menschen in Deutschland noch nicht so spürbar ist. Ich bin jetzt selber auch viel auf dem Acker mal gewesen und habe da geholfen in der Landwirtschaft, da merkt man das ja schon, aber jetzt im Alltag, ich meine, das Wasser fließt noch aus dem Wasserhahn und ja, es ist ein schöner Sommer jetzt, wenn es 30 Grad hat, da ist es halt leicht, es zu verdrängen, aber genau, die Fakten sprechen ja eben eine andere Sprache und wir versuchen jetzt zum Beispiel mit der Kampagne eben dieses Dilemma ein bisschen zu überbrücken, indem wir halt direkt mit Menschen zusammenarbeiten, die davon betroffen sind. Und zwar ist es gerade eine Bürgerinitiative in Treuchtling in Bayern, die ganz tolles Tiefengrundwasser haben, was aber von Aldi abgepumpt wird, kostenlos und dann teuer verkauft wird und eben die Menschen selber schon gar keinen Zugang mehr zu ihrem Wasser haben und auch die Landwirte in der Region drumherum unter den immer trockener werdenden Böden und dem sinkenden Grundwasser leiden. Das heißt, der Süden von Deutschland ist ja eh schon eine sehr trockene Region. Da merkt man das eben besonders. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht eine der Möglichkeiten oder ein Lösungsansatz, den wir versuchen wollen, um dieses Problem greifbarer zu machen für mehrere Menschen. Eben mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die schon betroffen sind, ihre Geschichten zu hören Und dann nämlich sieht man, dass das was ist, was ganz viel in Deutschland eigentlich passiert und dass Menschen im Osten, im Norden, im Westen auch alle schon davon betroffen sind und eben darüber ein Bewusstsein zu schaffen für die Krisen. Weil klar, wenn man seinen Alltag hat und viel dringlichere Probleme auf der Arbeit oder zu Hause, dann rückt das Klima schnell in den Hintergrund. Und das ist eben die schwierige Aufgabe und die Herausforderung, das zu überbrücken.
Das ist quasi ein Gang ins Regionale, ne?
Genau, aber immer auch nicht dann nur die Verantwortung auf die Menschen zu schieben und zu sagen, ne, jeder macht jetzt irgendwie, spart Wasser oder so. Das ist ja auch was gerne mal gemacht wird. Dann von der Politik wurde jetzt dieses Jahr auch aufgerufen, Menschen sollen Wasser sparen, weniger duschen. Ich glaube, das ist gut, wenn jeder bewusst ist, aber das ist jetzt nicht das Ziel mit der Kampagne, zu sagen, wir bleiben in unserem eigenen kleinen Bereich, sondern wir müssen dann eben die lokalen Kämpfe auch miteinander vernetzen, um auf das größere Thema aufmerksam zu machen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel von eben in der Region jetzt zum Beispiel mit Reuchtlingen, aber das Gleiche dann zusammenbringen mit den anderen Bürgerinitiativen, das ist jetzt unser Versuch, das nochmal anzugehen.
Wir haben hier bei uns im Podcast 2 Folgen zum Wasserproblem in Deutschland gemacht. Die werden wir euch auch verlinken. Also es wird ja eine recht linkfreudige Folge, habe ich so den Eindruck. Die haben wir vor 2 Jahren, meine ich, gemacht. Da sind nämlich damals 2 Bücher rausgekommen, die sich dem Thema gewidmet haben, vom Uwe Ritzer und
Annika Karrieres.
Da wird das dann auch nochmal recht gut erläutert. Aber zurück zu dir und dem zivilen Widerstand, über den wir ja heute auch reden möchten. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was ziviler Widerstand eigentlich ist.
Gerne. Also beim zivilen Widerstand geht es darum, dass mit friedlichen Methoden Bürgerinnen und Bürger anfangen, für ihre Rechte einzustehen. Also es ist relativ simpel. Es ist ja nun mal so, dass es viele Ungerechtigkeiten gibt und man oft gar nicht richtig weiß, wie man da jetzt was verändern kann. Man kann den politischen Weg gehen und Politiker werden und darüber was verändern, aber man kann halt auch direkt teilnehmen, wenn man sich als Bürgerinnen und Bürger anfängt, über verschiedenste Protestformen zu engagieren. Es gibt da über 350 verschiedene Methoden, die so aufgeklustert sind, von klassischen Demonstrationen bis hin zu Nicht-Kooperationen, also so Dingen wie Streiks oder Boykotts oder auch eben disruptiveren Taktiken wie Blockaden. Es gibt da ein riesiges Spektrum, dem man sich quasi bedienen kann. Und es geht darum, mit diesen friedlichen Methoden dann Machtverhältnisse zu verschieben, um ja Rechte durchzusetzen. Und wenn man sich die Geschichte mal anschaut, dann ist es ja eigentlich so, auch bei uns in Deutschland, aber auch überall auf der Welt, dass alle Rechte, Frauenrechte, Bürgerrechte, Rechte für die LGBTQ+, auch immer mit dem zivilen Widerstand irgendwo zusammenhängen und es eben nicht so ist, dass die Politik von selber oft auf die Idee kommt und sagt, ja, es wäre doch jetzt mal gut, sondern dass das eben eine Reaktion darauf ist, dass sich Bürgerinnen einsetzen.
Und gegen wen richtet sich der Protest dann im Regelfall?
Das ist unterschiedlich. Also ein Großteil aus der Widerstandsbewegung ist eben gegen Diktaturen. Also die Demokratie selber ist ja über den zivilen Widerstand überhaupt erst in sehr, sehr vielen Ländern entstanden. Eben, dass sich Menschen gegen ein unterdrückendes System gewehrt haben und das angewendet haben. Aber es kann auch sein, dass es sich gegen Unternehmen zum Beispiel richtet oder ja, auch im ganz Kleinen. Ich weiß nicht, an der Schule gab es auch schon Menschen, die zivilen Widerstand angewendet haben. Also es ist unterschiedlich, aber es ist immer diese klassische Dynamik, dass eigentlich die Bürgerin zum Beispiel oder die Gruppe, die eigentlich nicht an der Macht sitzt oder so viel Einfluss gerade hat, sich dann über diese Mittel, ja, das auch gewissermaßen verschaffen kann.
Jetzt warst du ja in der Praxis der letzten Generation. Würdest du sagen, das hat was gebracht?
Ja, ich denke, dass es auf jeden Fall was gebracht hat. Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Studien, die im Nachhinein dazu durchgeführt wurden, die gezeigt haben, dass zum Beispiel über die Klimaproteste der letzten Generation und auch von Fridays for Future und Extinction Rebellion das Thema erstmal an sich auf die Agenda gekommen ist. Und ich finde, man merkt es extrem aktuell, wo eben die Klimabewegung nicht so stark und ganz vorne ist, wie sehr das Thema auch wieder untergegangen ist. Also es ist ja quasi non-existent bei der neuen Bundesregierung und im Koalitionsvertrag. Und da sieht man, dass es auf jeden Fall schon mal den Effekt haben kann, Themen politisch und gesellschaftlich voranzubringen. Ich nehmen jetzt mal den Protestform, hatte die letzte Generation und auch unsere neue Kampagne haben einen riesigen Fokus auf der Vernetzung, was leider immer untergegangen wird, weil die mediale Berichterstattung sich dann doch eher auf die aufmerksamkeitserregenderen, disruptiveren Protestformen fokussiert hat. Aber beim Zivilwiderstand geht es eben auch viel darum, zu schauen, wer sind die Gruppen in der Gesellschaft, die viel Macht haben oder denen man zuhört, wie Universitäten, Kirche, Polizei, und sich eben auch mit denen zu verbinden und für die eigenen Anliegen zu werben. Und da wurde auf jeden Fall auch ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Viele, viele Menschen, die aus unterschiedlichsten Teilen der Gesellschaft unterstützt haben, was ich als den riesigen Erfolg sehe, die hinter einem Thema zu vereinen. Und ja, ich denke, auch mit den Protestformen wurden ja einige Teilsiege erreicht. Und ja, also auf jeden Fall.
Ja gut, ich frage auch deswegen, weil man kann ja schon argumentieren, dass diese aufregenden Protestarten gerade auch dazu geführt haben, dass das Thema sehr stark aufgeheizt wurde. Und wenn man sich heute fragt, warum die Politik jetzt gar kein Interesse mehr daran hat, dann könnte man ja schon noch sagen, naja, vielleicht lag es daran. Aber das würdest du dann eher anders sehen.
Ja und nein. Also auf der einen Seite war ja die disruptive Protestform, also jetzt, ich denke, man spielt es auf die Straßenblockaden an, war ja eine von vielen Sachen, die man ausprobiert hat. Und da muss man einfach sehen, dass zum Beispiel viele symbolische Sachen, die man noch zu Zeiten von Extinction Rebellion davor ausprobiert hatte, einfach total untergegangen sind. Und halt ein Vorteil von dieser disruptiven Methode ist, dass man es eben schafft, diese Themen zu setzen und das Thema voranzubringen. Auf der anderen Seite, klar, kann man so oder sollte man, das ist jetzt auch in der wissenschaftlichen Arbeit so, sollte man nicht die ganze Zeit nur auf eine Taktik setzen. Und ich denke, dass es auf jeden Fall an einem Punkt bei der letzten Generation so war, dass zu lange diese Straßenblockaden auch gemacht wurden und man sich hätte früher auch in andere Richtungen entwickeln können, weil es eben auch wichtig ist, dieses disruptiv störende Element, was ja total hilfreich sein kann, aber auch immer mit was Konstruktivem zu verbinden, dass es eben nicht in die eine polarisierende Richtung kippt. Und ich denke, dass da viele verschiedene Taktiken ausprobiert wurden, aber man es auf jeden Fall nicht so richtig gut zusammenbekommen hat, auch dieses Thema konstruktiv noch weiter voranzubringen. Und gleichzeitig ist ja aber, das ist so ein Missverständnis immer, Spannung ja auch nicht unbedingt was Schlechtes. Also es gibt ja diese Begriffe von positivem und negativem Frieden. Und ich glaube, das war auch bei der letzten Generation eben so der Fall, dass Störung und Diskussion und Aufruhr schnell mit was Negativem verbunden wurde. Aber eben dieser negative Frieden und positive Frieden bedeutet, beim positiven Frieden ist alles ruhig und alles funktioniert und wirklich gerecht. Und beim negativen Frieden ist es auch ruhig, aber es passieren eigentlich total viele Ungerechtigkeiten hinter den Kulissen. Aber weil es halt öffentlich keine Gewalt oder großen Auseinandersetzungen gibt, geht es halt total unter. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das so ein Punkt war, den die letzte Generation noch aufgedeckt hat, dass wir eben laut darüber reden müssen, dass gerade viele Dinge ungerecht laufen und wir mitten in der Klimakrise und im Überschreiten der planetaren Grenzen liegen und dass es wichtig ist, halt diese Konflikte auch ans Licht zu bringen.
Wird das verständlich dadurch? Also wenn da einer mit seinem Auto da langfahren will, der hat da sein Kind im Kindergarten und so weiter und dann, ja, da wird er blockiert. Ich glaube, da ist der Kopf dann nicht aufnahmebereit. Ne? Und durch Social Media, und das wäre dann eigentlich die Frage, haben wir ja dann so eine Situation, und die sehen wir jetzt auch im Politischen sehr oft, dass quasi so eine Art Deutungskampf um Einzelereignisse dann stattfindet, aber genau dadurch dann auch gar nicht mehr über die Themen selber gesprochen wird.
Genau, also das ist ja die spannende Frage, wie kann man es schaffen, eine Protestform zu finden, die auf der einen Seite nicht untergeht und auf der anderen Seite aber das Thema voranstellt. Also vor den Straßenblockaden wurde ja ganz viel an Ministerien demonstriert und man stand davor und war ja direkt am Ort der Zerstörung, aber an dem Ort, wo die Verantwortlichkeit auch ist. Oder es gab auch Proteste am Ort der Zerstörung auf den Autobahnen, in den Waldbesetzungen beim Dannenröder Forst oder beim Hambacher Forst. Und das neigt dann halt oft dazu, auch unterzugehen. Also es hat nicht wirklich viele Leute interessiert, dass da jetzt Menschen am Verkehrsministerium demonstriert haben. So, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, klar, die Straßenblockaden haben diesen disruptiven Charakter, aber machen es halt nicht direkt offensichtlich, warum oder wie das jetzt alles mit der Klimakrise zusammenhängt. Und deswegen ist, glaube ich, ein Mix an verschiedenen Formen wichtig, die das Ganze dann auch zusammenbringen. Aber erstmal ganz am Anfang haben wir die Straßenblockaden Blockaden auf jeden Fall ihr Ziel erfüllt. Die Themen wurden gesetzt und die Politiker mussten sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, das war zumindest am Anfang auf jeden Fall sehr, sehr effektiv.
Ja, wobei man da schon wieder sagen könnte, sie haben sich dann sehr intensiv damit auseinandergesetzt und dann begann quasi so eine Art Kriminalisierung, die ja dann auch wiederum sehr stark in das Leben der Aktivisten eingegriffen hat, oder?
Das stimmt, das hat aber nicht unbedingt was mit den Straßenblockaden zu tun. Also das ist so eine der, sage ich mal, Grundsätze in der Widerstandsforschung, dass sobald Menschen anfangen zu protestieren und auch das effektiv machen, dass der Staat auf jeden Fall mit Repressionen und Strafen darauf reagieren wird. Also das war was, wo man sich von vornherein darauf einstellen konnte, dass wenn wir jetzt diese Kampagne und die letzte Generation starten, dann werden wir auch eben mit diesen Repressionen konfrontiert sein. Also das war jetzt ja vor 2,5 Jahren, aber was so die letzten Jahre passiert ist, das ist schon eine krasse Entwicklung, dass eben diese Repressionen in Deutschland massiv gestiegen sind. Also wir haben eine Studie vom Green Legal Impact, die vor kurzem rauskam, die eben gezeigt hat, dass die Repressionen für Klimaaktivisten jetzt speziell in Deutschland, auf der ganzen Welt sowieso, aber extrem angestiegen sind und dass das einfach ja ganz neue Ausmaße annimmt. Und das Interessante ist, dass es sich eben nicht nur auf disruptive Taktiken beschränkt, sondern auch auf ganz friedliche, normale Demonstrationen. Also überall sehen wir dieses Ansteigen von den staatlichen Repressionen und das ist schon beunruhigend.
Ja, es ging ja dann so weit, dass dann teilweise da um sich geworfen Bildung einer kriminellen Vereinigung und solche Sachen, ne? Also das ist ja, also da denkt man ja eher an ja, Mafia oder so oder Terrororganisationen. Also.
Ja, genau. Mit dem 129er, also dem kriminelle Vereinigungsverfahren, beschäftige ich mich gerade auch viel. Und das ist was ganz aktuell ist, dass eben versucht wird, was total absurd ist, einen Paragraphen, der überhaupt nicht für diese Situation geschaffen ist, eben zu nutzen, um friedliche Proteste klein zu halten. Und auch das, was du angesprochen hattest, dass eben Labels benutzt werden wie Klimaterroristen oder RAF. Das hat ja unser Innenminister Dobrindt auch besonders mit vorangeschoben, dass es da unterschiedliche Formen der Repression noch gibt. Also sowas nennt man sogenannte Smart Repressions, weil die halt relativ schlau sind. Die haben nämlich den Effekt, dass wenn man friedliche Klimaprotestierende erstmal abspricht und delegitimiert und als Terroristen oder Extremisten darstellt, dann macht es das viel einfacher, auch härtere Repressionsmethoden wie eben das Wegsperren oder jetzt diese Anklage über die kriminelle Vereinigung auch durchzusetzen und dass Leute dann sich nicht so sehr darüber empören. Das sind eben zwei ganz bekannte Taktiken, die so angewandt werden. Und dann gibt es ja aber noch einiges mehr, was wir gerade sehen. Und zwar auf der einen Seite, dass sogenannte Agent Provocateurs eingesetzt werden. Also das sind einfach quasi Fake-Aktivisten, die dann die Bewegung infiltrieren und versuchen, von innen heraus kaputt zu machen oder auch anzustiften, dass man diesen friedlichen Pfad verlässt und doch gewaltvolle Methoden anwendet. Oder eben auch aktuell ist es ja ein riesiger Gerichtsapparat, der sich damit beschäftigt, versucht über Geldstrafen und den Menschen alles Geld, was sie haben, aus der Tasche zu nehmen, eben so die Moral zu nehmen, dass sie weitermachen. Und das sind schon auf der einen Seite viel vielfältigere Methoden, die angewandt werden und auf der anderen Seite halt viel mehr. Und es ist immer so dieses Wechselspiel zwischen der Staat lernt immer mehr neue Methoden und passt sich an und daraufhin müssen wieder, die Klimabewegung muss wieder neue Taktiken finden.
Also jetzt haben wir ja auch noch die Situation, dass die Kriminalisierung meiner Beobachtung zumindest eher aus dem konservativen Lager kam, also dann auch vor allen Dingen in konservativ geführten Bundesländern stattfand. Und naja, jetzt haben wir halt eine Regierung, die, wäre der SPD nichts Böses, aber die sehr konservativ ist. Und da ist jetzt schon die Frage auch, was bedeutet das für die Klimabewegung als solche? Heißt das jetzt, dass man im Grunde erstmal schachmatt gesetzt ist, was Protest betrifft, oder wie wirkt sich das aus?
Genau, also das wäre natürlich das Ziel, was dahinter steckt, dass man einfach lahmgelegt wird. Und es ist aber extrem schwierig, da Tendenzen also vorauszusagen oder zu untersuchen, weil sich das einfach so oft unterscheidet. Also Repression können einen mobilisierenden Effekt haben, eben genau weil es so absurd ist zu sehen, dass jetzt Klimaprotestierende als Terroristen dargestellt werden und für mehrere Jahre ins Gefängnis gehen sollen für friedlichen Protest. Das kann eine mobilisierende Wirkung haben, aber gleichzeitig können halt eben diese langen Haftstrafen, das viele Geld, was einem genommen wird und so, das kann eben auch einen abkühlenden Effekt haben, nennt man das. Und ich glaube, dass es eher Letzteres ist, was gerade passiert. Also die wenigen Studien, die das untersucht haben, zeigen gerade, dass es für die Klimabewegung auf jeden Fall ein hartes Brett ist mit den Repressionen. Aber was jetzt eben dann genau die Aufgabe ist, ich glaube, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann ist man nicht überrascht davon, dass es kommt, dass jetzt ein ganz interessanter Zeitpunkt ist, um sich neue Taktiken zu überlegen, um breitere Allianzen zu schmieden, weil das ist eben genau wieder der Punkt, wenn man aus seiner eigenen Blase herauskommt und viele Menschen hinter sich hat, auch ungewöhnliche Allianzen schmiedet, dass einem das Stärke verleihen kann. Und das ist jetzt die Aufgabe gerade in der Klimabewegung und ich sehe schon ganz viele vielversprechende Ansätze, wie das funktionieren kann.
Aber die meisten Leute sind ja nicht sonderlich radikal, ne? Die wollen ja einfach nur, dass die Dinge laufen und die haben dann halt im Kopf, gut, wir wollen was fürs Klima tun, aber also wenn da irgendwo dann schon so eine Polizeikohorte steht und man eher das Gefühl hat, man selber ist der Verbrecher, dann hält die das ja schon ab, die Menschen. Ne? Also das, der psychologische Druck, der entsteht, also nicht nur auf die Aktivisten, sondern ja auch auf die Leute, die da potenziell dann mitlaufen, weil ihnen das Thema wichtig ist, den kann man im Grunde nicht übersehen. Ne?
Das ist richtig, aber das ist so ein schönes Beispiel, dass du gerade das bringst, weil das wird eben auch ganz oft genannt. Also wenn zum Beispiel die Straßenblockaden, was man ja gesehen hat, dann mit der Zeit immer mehr unterdrückt werden und eben, wie du meintest, die Polizei schon eigentlich gefühlt neben einem steht, wenn man anfängt, dann ist das doch ein guter Zeitpunkt und eine gute Möglichkeit und auch Chance, in eine andere Richtung von diesen 350 Methoden zu überlegen. Und was da zum Beispiel viel genannt wird, ist ja, dass der Bereich der Nicht-Kooperation, also der Boykotts und Streike und Menschen gehen vielleicht nicht mehr zur Arbeit oder bezahlen bestimmte Sachen nicht mehr, dass der noch total unangetastet ist und noch nicht ausgeschöpft ist und es wenige Kampagnen gibt, die sich gerade daran trauen, weil das auch erstmal längere Zeit zum Aufbau braucht, aber eben total viel Effektivität auch entfalten kann mit der Zeit. Und das ist auch eben, was wir in der Praxis oder was ich in der Praxis so ein bisschen beobachte und wahrnehme, auch ja bei unserer eigenen Kampagne, ist, dass wir jetzt neben dem Protest auch zum Beispiel viel mehr in das Organizing gehen. Also Organizing bedeutet eigentlich auch nur, Menschen dazu zu bekommen, für ihre eigenen Rechte einzustehen und sich in ihrem eigenen Betrieb oder in ihrem eigenen Dorf zu organisieren. Es kommt ja so aus dem gewerkschaftlichen Organizing oder auch die Linke hat es im Wahlkampf sehr viel gemacht und ist an Haustüren gegangen und hat da geklopft. Und das ist eine Protestform, die es schwierig zu unterdrücken für die Polizei. Da können sie nicht einfach auf der Straße Leute abfangen, sondern du kannst ja nicht Menschen stoppen, die sich organisieren, einen Boykott zu starten. Und deswegen meine ich, ist es auf der einen Seite belastend, dass wir diese Repression haben und auf der anderen Seite aber auch ein ganz neuer Punkt, von dem jetzt weitergedacht werden kann.
Braucht man aber Masse für, ne? Also das wäre dann eher etwas, wo sehr viele Leute etwas boykottieren müssten, damit das eine Auswirkung hat oder nicht kaufen oder wie auch immer. Und da ist ja im Grunde die Frage, ob unsere Gesellschaft daran Interesse hat. Also ich glaube, wir können jetzt erstmal nur vor Deutschland reden. Jedes Land ist da ja wirklich anders. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, unsere Gesellschaft hat sich so ein bisschen entschieden, naja, wir nehmen das zur Kenntnis mit dem Klima, aber wir wollen da jetzt nicht mehr ran, wir wollen eher so das Leben genießen.
Ja, da würde ich so ein bisschen hinterfragen, ist es wirklich das, also ich stimme dem ersten Teil total zu, so Klima ist ein großes Thema und es überfordert mich, aber ist dann die Konsequenz wirklich, dass die Leute sagen, ich ignoriere es jetzt und mache nichts oder ist es einfach, ich weiß nicht so richtig, was ich machen kann, damit es effektiv ist oder wie ich mich einbringen kann, weil das ist doch so ein großes Thema und was kann ich hier schon im Kleinen anrichten, weil ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass es Letzteres ist, dass viele Menschen auch gerade mit dem, was überall auf der Welt passiert und die Demokratien, die aktiv abgebaut werden wollen, dass eigentlich ein großes Interesse und Wille von den Menschen da ist, gerade sich dagegen zu stellen, weil das Fass einfach überall überläuft. Und ja, wir aber leider als Gesellschaft das ja nicht so beigebracht bekommen, wie sind wir widerständig gegen einen Staat, der nicht für unsere Interessen eintritt. Also Menschen wollen ja Klimaschutz, aber die Regierung setzt es nicht um und ja, ziviler Widerstand ist jetzt nicht unbedingt das, was man in der Schule so viel lernt oder so viel Berührungspunkte sonst damit hat. Und wenn ich dann aber mit Menschen darüber gesprochen habe, habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass sie sehr schnell dann auch bereit waren, ja, aktiv zu werden und verschiedene Dinge eben auszuprobieren und da ganz viele kleine Kampagnen auch gerade am Entstehen sind. Also es gibt bestimmt auch die Menschen, die du angesprochen hast, das will ich gar nicht absprechen, aber ich glaube, viel liegt halt auch einfach in dieser Überforderung und Ohnmacht, und wenn man aber zeigt, wie es geht, dann sind Menschen auch schnell wieder dabei.
Das heißt, im Grunde liegt dann die Zukunft der Klimabewegung in Anführungszeichen darin, zumindest aktuell, dass sie sich sehr kleinteilig im Regionalen, in Dörfern, in Städten, in Stadtteilen über einzelne Anliegen mit den Leuten dann ins Größere hinein bewegt.
Ja, so, das ist jetzt ein Ansatz, den wir versuchen mit guter Grund. Mhm. Ich sage nicht, dass es der einzige oder der richtige ist. Ich glaube, wir brauchen ganz viele verschiedene Sachen und es ist gut, wenn Leute jetzt auch andere Dinge ausprobieren. Im Kern ist aber das Wichtigste, glaube ich, dass wir, und deswegen, da wird ja Widerstand auch manchmal so als chaotisch oder ja, so einfach Leute machen was ohne Plan, aber das ist es halt überhaupt nicht, weil es ist ein sehr strategisches Anliegen. Also in meinem Buch spreche ich ja auch von so einem Schachspiel schon fast, wo es darum geht, sich wirklich zu fragen, wie können wir die Macht in unserer Gesellschaft verschieben zu den Themen hin, die eben demokratisch sind, und weg davon, dass zum Beispiel die fossile Energie, die einfach ganz viele Ressourcen, ganz viel Geld, ganz viele Verbindungen hat, dass die weiter ihr Ding durchziehen können. Und deswegen muss die Klimabewegung und alle Menschen, die sich engagieren, finde ich, halt immer überlegen, wo sind unsere besten Ansatzpunkte, wie wir eben mehr Menschen, mehr Macht auch auf unsere Seite ziehen können, weil ja, wenn wir uns so klein machen, dann haben wir gegen die großen Leute, großen Gegner, haben wir keine Chance.
Ich habe vor der Sendung mal bei uns hier im Slack, im Team sozusagen, mal nachgefragt, was habt ihr denn so für Fragen? Hm. Und die Fragen gingen im Grunde alle so in diese Richtung, also ich habe es natürlich so indirekt mit reingebracht, aber die gingen alle so in diese Richtung, ist doch alles scheiße. Wie kannst du überhaupt noch Hoffnung entwickeln oder wie hältst du deine Laune aufrecht oder wie gehst du damit um, dass das alles am Scheitern ist und so die Richtung. Ich habe nur das Gefühl, du hast die Fragen schon beantwortet, ohne dass ich sie so gestellt hätte, weil das jetzt auf mich gerade so wirkt, als ob du eben nicht am Verzweifeln bist, sondern sagst ja, okay, dann müssen wir halt die Taktik ändern, die Strategie verändern, dann müssen wir uns neue Sachen überlegen und andere Wege gehen, und dann geht's halt, naja, ich weiß nicht, ob es fröhlich weitergeht, aber dann geht's halt weiter.
Ja, genau. Also ich glaube, es liegt halt auch viel, also ich beschäftige mich ja auch mit Scheitern in meiner Doktorarbeit der Klimabewegung, und Scheitern ist immer so ein großes Wort. Ich meine halt, wie gesagt, es gab viele Erfolge, aber was kann man besser machen? Und habe da halt so einen relativ konstruktiven Ansatz davon, dass ich halt denke, ja, man muss Dinge halt ausprobieren und experimentieren und dann anders machen. Und ich sehe ja in dieser ganzen Forschungskörper, den wir haben, wie viel einfach darüber in der Geschichte geschafft wurde und wie viel wir auch noch nicht ausprobiert haben. Und natürlich ist es blöd, was alles auf der Welt passiert. Und ich denke mir auch jeden Tag, ja, man möchte einfach den Kopf in den Sand stecken, aber gleichzeitig finde ich es halt auch sehr befreiend, dann in diesen Zeiten zu wissen, okay, wir können noch ganz viel machen, und ja, denke, dass das eigentlich alles Kämpfe sind, die wir gewinnen können. Wir müssen uns halt nur überlegen, wie, und ja, das angehen.
Deswegen vielleicht zum Ende hin mal andersrum gefragt, was wäre denn ein Erfolg?
Also natürlich für mich der größte Erfolg wäre, wenn wir dann wirklich auch die Ziele, die wir uns stecken, also dass sich gesellschaftlich was verändert, Gesetze verändern, dass wir hinkommen in eine zukunftsfähige Wirtschaft und Landwirtschaft, dass wir das alles erreichen können. Aber bis wir da hinkommen, bin ich auch schon sehr zufrieden mit Teilerfolgen, die das schaffen können, dass einzelne Kampagnen viele verschiedene Menschen zusammenbringen und sich weiterentwickeln und ja, wir so Stück für Stück an die großen Themen rangehen, weil die Zeit drängt und wir müssen aufs große Ganze gehen, aber wir brauchen, also es kann auch überfordernd sein, wenn man irgendwie ganz lange auf was drauf hinarbeitet und nie wirklich ein Erfolgserlebnis hat. Deswegen, finde ich, kann man sich auch über jede Person freuen, die dazu kommt und die dann mitmacht.
Also es muss jetzt nicht gleich das Große sein, auch wenn es das Ziel
ist. Genau, das ist das Ziel.
Wäre dir jetzt noch irgendwas wichtig, was ich jetzt nicht thematisiert habe, was du aber gerne thematisieren würdest?
Nee, ich denke, wir haben ziemlich viele Themen abgeklappert, und ich finde es super, dass ihr Uwe Ritze und Annika Jöris hier auch schon im Podcast hattet. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, da gleich nochmal einzusteigen thematisch, und dann passt diese Folge, glaube ich, ganz gut dazu.
Uns war das Thema damals auch deswegen wichtig, weil man in Deutschland so ein, und das geht mir auch so, so ein gefühltes, es ist ja genug Wasser da. So, das ist ja, Wasser hast du überall, es regnet auch so viel und wo soll denn da kein Wasser sein? Und wenn man dann halt im Detail hinguckt, dann doch viele Probleme da auch schon erkennt. Und ich das eigentlich sehr interessant fand, weil das ja dann auch wieder in die Wirtschaft reingreift und im Grunde jeden betrifft, ob er will oder nicht, ne? Und dieses Wasserthema auch als Proxy für andere Umweltthemen dann im Grunde sehr gut geeignet ist, um überhaupt zu beginnen, sich den Fragen, die dann da drin liegen, auch zu stellen.
Richtig.
Aber an der Stelle, Lea Bonasera, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, danke für die Einladung. War schön bei euch.
So, wenn du ihr noch ein paar Gedanken dazu habt, www.mikroökonom.de, da findet ihr unsere Folgen samt Kommentaren. Ansonsten haben wir Reddit und Mastodon jeweils als Mikroökonom. Euch eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.